Ich grüße euch alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wo immer du auch bist und diesen Gottesdienst zuhörst, in dieser Zeit sei gegrüßt. Und viele der Mitarbeiter sind auch jetzt zu anderen Außengemeinden gegangen, um dort Gottesdienste zu halten. Manche sind nach Zweimann gegangen, oder andere nach Escott. Da sind Beerdigungen heute. Und Geschwister, wir haben ja viele Gemeinden. Und wir als Mitarbeiter sind nicht immer in der Lage, alle diese Plätze sozusagen besuchen und dort Gottesdienste zu halten, obwohl sie dann anrufen und auch sagen, bitte kommt, helft uns auch, wir brauchen euch. Gestern hatte ich wieder einen Anruf gehabt bei einer Gemeinde. Ja, wir haben wohl auch die Gottesdienste halten, aber doch, wir brauchen euch von der Mission auch. Ihr müsst auch immer wieder kommen. Und wenn man denkt, wenn man dann Gottesdienst hält und halb eins ungefähr vielleicht fertig ist, aber manchmal bis 6 Uhr abends mit Seelsorge beschäftigt ist, dann sieht man, welches Bedürfnis da ist, welche Not da ist und die Arbeit ist groß. Manche sagen, oh, die Schulen sind so bedürftig für das Evangelium, wir müssen wieder Einsätze in den Schulen machen, die brauchen das Evangelium. Und auch die Lehrer der Schulen, die hatten gesehen, welchen Unterschied es gemacht hat, als die verschiedenen Gruppen gekommen waren von hier, um Gottesdienste zu halten, und darum sagen sie, kommt bitte wieder. Die jungen Leute brauchen das Evangelium mehr als je, auch die älteren Leute. Junge Leute, wenn ich nur mal diesen Punkt anrühren kann, ich möchte euch sagen, junge Leute, sucht die Ehe nicht aus euch selber heraus oder für euch. Erwartet es nicht einfach, oh, ich muss eine Frau haben. Aber bei vielen jungen Leuten, Männer, Frauen, das ist das Einzige, was ihre Herzen, Gedanken beherrscht, mit dem, was sie beschäftigt sind. Mit wem soll ich mich verheiraten? Wer wird meine Frau oder mein Mann sein? Und wenn Mädchen, junge Männer sich kleiden, dann tun sie es mit dem Motiv, dass sie vom anderen Geschlecht sozusagen angezogen sind. Und das möchte ich auch aus meinem Leben sagen. Als ich ein junger Mann war, da dachte ich immer, ich werde mal heiraten, wenn ich 40 Jahre alt bin. Ich dachte, ich werde ein Vorbild setzen für alle jungen Leute, dass du ein reiner junger Mann leben kannst, ohne diesen Verlangen und das Treiben, um zu heiraten, um verheiratet zu werden. Aber es kam anders. In jungen Jahren hat der Herr geführt, dass ich schon in jungen Jahren geheiratet habe. Ich habe es nicht so geplant, wollte es nicht so. Aber dann ist meine Frau dann schon gestorben und ich dachte, ja, so ist es. Ich bleibe jetzt ohne Frau, aber so seht ihr, wie es ist. Wenn man etwas nicht sucht, wie der Herr dann oft erführt. Und so hat mir der Herr dann noch meine Frau gegeben. Aber ich möchte hier an jungen Leuten sagen, kleidet euch nicht so, dass ihr angezogen werdet oder andere Geschlechter aufmerksam auf euch macht. Und dass das der Grund ist, wie man sie kleidet, das soll und darf nicht so sein. Auch die Art und Weise, wie sie gehen, dass sie auffallen, wenn irgendein Feier ist oder irgendetwas, dann sieht man schon, wie sie Messer und Gabel hält. Sie will auffallen, sie will attraktiv sein oder sogar wie man einen Apfel isst. Es kann sein, um aufzufallen, sich selbst aufmerksam machen. Das ist vom Teufel, das ist das vom Fleisch. Und die vom Fleisch regiert sind, die werden so handeln. Jemand hat gesagt, ich sage nicht wer, wenn der Stolz, die Sünde des Stolz hereinkommt, dann geht das gewöhnlich zusammen mit der Sünde der Lust, der Fleischeslust. Wenn eine Person stolz wird, und man sieht diesen Stolz. Und dann braucht man sich gar nicht groß zu fragen oder stand sein, wenn dann die Sünde der Lust sozusagen mit dem zusammenkommt. Egal, ob du jung oder alt bist, verheiratet oder nicht verheiratet, wenn die Sünde der Stolz kommt, da ist kein Zweifel, dann wird dieselbe Person auch mit der Sünde der Lust, der Fleischeslust, geplagt werden. Nun, wo immer wir auch sind, wir hier im Auditorium, ihr auch dort, wo ihr seid, lasst uns noch zusammen singen.
Geka silvana geka silvana geka silvana so silva geka silvana geka silvana geka silvana so silva.
Wir als junge Leute, wenn wir das Lied gesungen haben, durch das Blut Jesu Christi werden wir errettet. damals in 1963, als wir das gesungen haben, dachte ich, kann nicht das Blut des Lammes errettet werden? Wie kann das Blut eines Lammes mich erretten und etwas in mein Herzen bewegen? Aber als ich dann mein Leben den Herrn übergeben habe, mich zu ihm gewandt habe, habe ich das im eigenen Leben erlebt, dass das Blut des Lammes mich befreit, errettet, freigemacht hat. Als wir dann sangen, dort auf Golgatha wurde das Lamm geschlachtet, es gekreuzet, dann dachte ich ja zuerst, ja, die dort waren, die haben ihn gekreuzigt, doch ich nicht. Aber als das Wort mein Herz durchbohrt hat, da habe ich erkannt, ich war genauso schuldig. Ich bin schuldig, das Lamm Gottes auf Golgatha gekreuzigt zu haben. Als ich dann Pfarrer Erostegen gesprochen habe, habe ich zu ihm ja gesagt, wie kann es sein, ich war doch dort gar nicht anwesend in Golgatha. Wie kann ich dann Schuld haben vom Tod Jesus ist tot? Dann hat er gesagt, durch dein Sündigen und dass du weitermachst in der Sünde, bist du schuldig geworden und du bist immer noch schuldig. Du kreuzigst ihn immer noch. Und dann hat das Wort des Herrn mein Herz durchbohrt und ich habe erkannt, wie das Blut Jesu mich gereinigt hat. Es ist so wahr. Egal zu welcher Nation du gehörst, weiß, Mischling oder Schwarz, egal was. Dort am Kreuz ist Jesus gekreuzigt worden für deine und meine Sünde. Groß war der Tag, wo ich errettet wurde. Du kannst dich auch darin identifizieren, wo du sagst, groß und ewig in Erinnerung wird es bleiben an den Tag, wo ich errettet wurde, wo das Blut des Heiland mich errettet hat, wo du den Teufel sozusagen abgeschieden hast und dich zum Herrn gewandt hast. Groß ist dieser Tag. Lass uns beten. Herr, wir laden dich ein. Sei du in unserer Mitte. Bitte rede du zu uns durch dein Wort. Amen. Wir lesen heute aus dem ersten Johannesbrief, die Überschrift, im wahren Glauben zu bleiben. Wir werden gleich erfahren, was es bedeutet, im wahren Glauben zu bleiben. Hier heißt es nur der Glaube an Jesus, den Sohn Gottes. Wenn du dies genau betrachtest, wirst du dann dich prüfen können, ob du im wahren Glauben bist oder einen falschen Glaube. Gottes Wort ist wie ein Spiegel für unser Leben. Oh, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5. Oh, der Wandel im Licht. Ob du als Kind Gottes im Licht wandelst oder nicht, du kannst für dich selber dich prüfen, ob es so ist oder nicht. Und dann hören wir auch, was die Schrift über einen sagt, der nicht im Lichte wandelt. Und einer, der im Lichte wandelt, wie der wandelt. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Aber lasst uns nochmal Vers 5 lesen. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Hier hören wir, wenn wir im Lichte wandeln, soll da keine Finsternis in uns sein, weil in ihm ist keine Finsternis. Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ja, es kann sein, dass du dich sogar als Prediger des Evangeliums nennen lässt oder auszeichnest. Aber in derselben Zeit lebst du dann noch in der Finsternis? Manche Leute gehen zu Zauberer und möchten Medizin bekommen, dass die Mitglieder der Gemeinde mehr werden, oder dass sie mehr Respekt vor ihm haben und sozusagen Furcht vor ihm haben. Aber diese Menschen wandeln in der Finsternis, geistliche Finsternis, auch äußerliche Finsternis, weil sie tun das auch gar nicht im Tageslicht, sondern in der Nacht tun sie das und tun sie es im Verborgenen. Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das ist der Grund, wofür der Sohn, Menschensohn, Fleisch geworden ist. Wo er in Maria gezeugt wurde und als menschliches Wesen geboren wurde, um uns zu erretten. Und dann redet man zu jemandem und sagt zu ihm, Musst du nicht vielleicht auch was recht machen mit Gott, vielleicht deine Sünde bekennen? Und dann sagt die Person, oh, ich habe keine Sünde. Oh, bist du ein Engel geworden, dass du sagen kannst, du hast keine Sünde? Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So ist es. Oder so werden wir erkennen, wer die sind, die errettet sind. Das sind die, die kommen, um von ihren Sünden gereinigt zu werden. Nun, du persönlich, wann zuletzt wurdest du von deiner Sünde gereinigt? Bist du zur Reinigung gegangen? Allein in dem, dass du zu jemandem gehst und dich entschuldigst, du, es tut mir leid, was ich getan habe oder wie ich gesprochen habe. Ich hätte so nicht tun sollen. Das gehört dazu. Das ist, sich zu reinigen. Ich habe mich so gefreut, als ich ein junges Kind, sechs oder sieben, ein weißes Kind kam und hat ihre Sünde bekannt. Dann dachte ich, oh, diese Eltern können sich freuen. Sie sind bevorzugt, gesegnet, dass ein Kind schon in so jungen Jahren anfängt, ihre Sünden zu bekennen. Es war nicht für sie niedergeschrieben, dass sie nur ein paar sagen sollen, dass sie eine Liste abgeben hatten. Nein, dieses Kind kam, ich habe das getan, ich habe das getan. Bitte bete für mich, dass der Herr mir vergibt. Doch ein Vorrecht, wenn das Evangelium schon in jungen Jahren empfangen kann. Oder auch 13 oder 30, egal wann. Aber jetzt kann man zum neuen Gebot oder Gebote, Kapitel 2, Vers 9. Hab Geduld mit mir, wenn ich verschiedene Verse erwähnen werde, vielleicht nicht alle lesen, aber doch vielleicht darauf hingehen werde, so hab Geduld mit mir bitte. Ich werde nur bestimmte Verse erwähnen. Ihr könnt vielleicht später noch auch die anderen Verse lesen, die zwischendrin geschrieben sind. Wer da sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Diese Person, die sagt, sie ist im Licht und doch hasst er den Bruder, seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis, da ist, er ist in der Lüge. Was er sagt, ist eine Lüge. Stelle mal selbst die Frage, ist er nicht ein Bruder im Glauben, den du hast? hört, was die Bibel über euch sagt. Wenn ihr noch in der Finsternis seid und du die Eltern, Brüder, Schwestern oder wem auch Glaubensbrüder hast, dann seid ihr noch in der Finsternis. Vers 11. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Kannst du dir das vorstellen, dass eine Person, die sich Christ nennt, und doch noch in der Finsternis wandelt, die Augen geblendet sind und sie es nicht erkennen? Und du willst dir nicht helfen lassen. Du hast die dir helfen wollen, die dich mal zurechtweisen wollen. Und du gehst gegen sie. Frag dich mal, bist du nicht vielleicht in Finsternis? Und es heißt hier, deine Augen sind verblendet, du siehst nicht. Du kannst nicht mal sehen, dass die Person dir helfen will, da wo du in dein Leben eine Sünde hast, die Person will dir helfen. Ich habe gesagt, dieses Wort ist wie ein Spiegel für uns. Wir sollen uns in diesen Spiegel anschauen und uns prüfen und sehen und vergleichen. Ist da nicht vielleicht ein Hass in uns gegen unseren Bruder? Vers 12. Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben um seines Namens willen. Nun hört ihr, dass die zum Herrn gekommen sind für die Vergebung der Sünden und gereinigt zu sein, das sind seine Kinder, kleine Kinder. Aber das sind auch die Hass haben, die Groll haben, Nachtragen haben. Aber die sagen, oh, unsere Sünden sind uns vergeben. Ich schreibe euch Väter, Vers 13, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich schreibe euch Kinder, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Dieses Wort schließt uns alle mit ein, Vater, Väter, Mütter, Junge, einfach Jünglinge, wir alle, die uns Kinder Gottes nennen. Wie kann dann noch Hass irgendeinen Platz in unseren Herzen haben? Und dann kommt eine Warnung gegen die Liebe zur Welt. schau mal nur die Liebe zum Geld an, die in der Welt ist. Auch bei den Kindern Gottes findet man es. Aber dieses Wort warnt uns diesbezüglich. Wenn ihr seht, wie sie Sachen tun, wie sie sich benehmen und Sachen hantieren, wie sie gehen und sie kleiden, all das spiegelt sozusagen die Welt, widerspiegelt die Welt. Und jemand hat heute Morgen am Radio gesprochen, wo sie zu jungen Frauen sprechen. Schaut euch nur mal an, wie ihr euch jetzt kleidet, wie die Länge eurer Röcke immer kürzer und kürzer wird. Und sie hat gesagt, sie hat auch zu den Müttern gesprochen, wo sind die nach der Wahrheit streben, die Wahrheit suchen? Die war auch erstaunt, als ein bestimmter Prediger wenn sie predigen, fürs Predigen tun sie noch so eine Art Perücke ran und dann beten sie, dass der Herr das segnen wird. Dann frage ich mich, was für ein Predigen ist das? Und sie hat dann gesagt, wenn der Prediger, jetzt seine Gemeindeglieder zurechtweisen würde, wenn sie das tun, dann würde er die Gemeindeglieder verlieren. Aber ihr Gemeindeleiter, und ihr Eltern, wenn ihr etwas Verkehrtes seht, bleibt nicht stille, weist zurecht, ermahnt eure Kinder, dass sie sich kleiden und tun, wie es sein soll. Ermahnt die Kinder, weist sie zurecht. Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer aber den Willen Gottes tut, der bleibe in Ewigkeit. Am Anfang habe ich über die Lust gesprochen. Du bist von der Lust geplagt, ja, weil du auch weltliche Kleidung trägst. Und darum denkst du, du bist so attraktiv und du liebst dich selber und du liebst es, dich im Spiegel anzuschauen, weil da Weltliches in deinem Herzen ist. Und man findet Menschen, die können stundenlang vorm Spiegel stehen, sich von allen Seiten anschauen. Oh, der Stolz, dieser Pfau sozusagen, der hervorkommt. Man sieht es von Weitem. Aber in all dem können wir sehen, dass das Kommen des Herrn Jesus nahe ist. Geld die Liebe zum Geld, die Selbstliebe auch in der Gemeinde, dann sieht man, dass die Welt schon in der Gemeinde herrscht. Und dann kommen wir zum Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und die Überschrift darüber, das Kommen durch den Antichrist oder hier sogar die Verführung durch den Antichrist. Er ist nahe bei. Der Geist des Antichrist ist ja schon hier. Und die Art und Weise, wie du den Herrn vielleicht dienst, in deiner Art und Weise, wie du Sachen tust, zeigt es schon, dass der Antichrist schon in dir ist. Und doch nennst du dich noch Kind Gottes. Du nennst dich ein Bruder, ein Christ. Und du bezeichnest dich als die Heiligen vor Gottes. Aber das sind Zeichen, die anzeigen, dass du schon den Geist des Antichristen in dir hast. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen geworden. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Vers 19, sie sind von uns ausgegangen. Habt ihr das gehört? Sie sind von uns gewesen. Ja, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Nun ist das eine Fabel, ein Märchen, das ich euch jetzt hier erzähle. Diese Leute, die von uns ausgegangen sind, mit uns waren, das sind die, die jetzt dieses Leben leben. In der Zeit, als Johannes das geschrieben hat, waren Leute, die mit ihnen waren, aber von ihnen weggegangen sind. Genauso wie wir es heute erleben. Johannes war ein wahrer Mann. Der konnte es mit Kühnheit sagen, die waren von uns, als ob sie zu uns gehört haben, aber sie waren nicht von uns. Und genau dasselbe haben wir jetzt erlebt und erleben noch. In Vers 20, und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und wisst alles. Ja, ihr habt die Salbung, ihr habt das Wissen, weil ihr gesalbt seid von dem, der heilig ist. Aber wenn du durch das Fenster hineingekommen bist und nicht wirklich eins warst, ein Teil davon warst, du wirst auch wieder durch das Fenster hinausgehen. Welche Art Leben leben solche, die vorher mit uns waren, dann sage ich, Herr, sei mir gnädig, dass ich nie unter denen gefunden werde. Sind da solche unter uns, die uns lieben und die uns nicht lieben, die so ein Leben leben? Manche gehen so weit, die sagen schon, ja, wenn der predigt, werde ich zuhören. Wenn der predigt, werde ich nicht zuhören. Oh, der, warum hat der den Gottesdienst gehalten und nicht der? Diese Leute sind nicht von uns. Diese Menschen sind nicht mit uns eins. Es wäre besser, wenn sie ihre Sachen packen und gehen. Wir hören es, weil es kommt uns zu Ohren, wir hören das. Und wenn ich euch sagen würde, wer die sind, ihr würdet erstaunt sein. Aber die Erweckung kam unter uns und durch uns schwarze Leute. Eine Nation, auf die man herabschaut, die verachtet ist, wie auch ich oft auf mich herabgesehen wird oder so. Ich bin lieber niemand, der ja ohne Bedeutung, das ist mir viel lieber. So wie Jesus für uns gestorben ist, für uns, die wir nicht sind, sodass wir Kinder Gottes sein sollen. Nun, wenn du stolz bist über deine Bildung, dann hör mal zu. Ich sage nicht, dass Bildung schlecht ist, aber wenn du stolz darüber bist, wirst du geistlich nirgendwo hingehen. Weil der Geist des Pfau, des Stolzes, der Arroganz ist in dir. Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Jemand sagt vielleicht, ach nein, ich habe das nicht getan. Nein, nein, das würde ich doch nie tun. Und doch lügt er dabei. Wenn die Person ihm noch sagt, bist du sicher? Nein, mit Augen, Tränen in den Augen, sagt er, nein, ich habe es nicht getan, ich würde doch sowas nie tun. Nach einiger Zeit kommt er raus, ja, er hat es getan. Wenn vielleicht nachgefragt wird, ein junges Mädchen, habt ihr nicht ein Verhältnis? Mädchen sagt, nein, gar nicht. Und die Eltern gehen in die Sache und sie sind in diesem geplagt, weil sie merken, irgendwas stimmt nicht. Aber dann kommt vielleicht der Junge heraus mit der Wahrheit. Er sagt, die lügt, wir haben ein Verhältnis. Nun, in Zeiten von Petrus, wo Ananias und Sapphira waren. Und die haben einfach nur eine blanke Lüge gesagt, erzählt. Und sie sind da gestorben, da tot umgefallen. Du sagst, ach, ich lüge, ich bin aber noch nicht gestorben. Aber doch, geistlich bist du tot. Vers 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer ist ein Lügner? Der, der Jesus verleugnet, der ist ein Lügner. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wenn du lügst, bist du beschäftigt, den Vater und den Sohn zu verleugnen. Acht, Geschwister, dass ihr nicht selber noch Würze in eure Rede gebt und übertreibt in Sachen, dass es nicht wahr ist. Wenn ihr nämlich das tut, habt ihr schon den Geist des Antichristen, der den Vater und den Sohn verleugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Hört ihr das? Wenn du den Sohn leugnest, dann hast du den Vater nicht. Aber wenn du den Vater, den Sohn bekennst, hast du auch den Vater. Ich lasse jetzt dieses Thema. Ihr könnt weiter nach Hause gehen und dann weiterlesen und ein bisschen Hausaufgabe machen. Aber lass uns zu Kapitel 3 kommen. Und das bereitet mir Freude. Und du als Kind Gottes wirst auch erleben, wie süß es auch für dich ist. Die Überschrift ist das Leben als Gottes Kinder. Gottes Kinder haben ein Zeichen, haben eine Markierung sozusagen. Durch dieses Zeichen kann man sehen, diese Person ist ein Kind Gottes. Du wirst nie durcheinander sein, ob diese Person ein Kind Gottes ist oder nicht. Ihr seht, dass ich richtig schwitze. Aber ich will Respekt bewahren, darum lasse ich es an. Aber sonst wegen der Hitze hätte ich sonst jetzt abgezogen. Aber andere Leute, die haben keinen Respekt. Die kommen einfach rein in Gottesdienst ohne Jacke. Im Gericht, da war es immer, dass man sich ordentlich angezogen hat und Respekt zeigt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es so. Man hat Respekt gezeigt. Manche beten, aber haben keinen Respekt vor Gott mehr. Das ist, warum vielleicht ihre Gebete auch gar nicht erhört werden. Was würde eine Person sagen, die zu Bett geht und sagt, Herr Jesus, ich schließe meine Augen und sei mit mir, Amen. Auch wenn du zum Gott, die Person, die so betet hat, zeigt keinen Respekt. Und eben auch, wenn man zum Gottesdienst geht, dann ist es, dass wir Respekt zeigen sollen. Weil du hast das Zeichen, ja, dass du ein Kind Gottes bist. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt da vorne einfach mal Jacke abziehe, meiner Frau gebe und vielleicht meine Hemd rausziehen würde und runterhängen lassen und dann einfach weiter predigen. Was würdest du sagen? Wir müssen dieses Zeichen haben, dass wir Kinder Gottes sind. Da sind eben Frauen, die vielleicht Oberblusen oder was anhaben, die nur so ein wie ein Strick um die Schulter haben, nur so einen dünnen Faden. Und manche Frauen gehen sogar mit Hosen zum Gottesdienst. Manche haben so kurze, ganz mini Röcke zum Gottesdienst, sagen, sie kommen, um Gott zu preisen. Sag mir, wo ist das Zeichen, die Markierung sozusagen, dass du ein Kind Gottes bist? Aber ich weiß, ja, die Wahrheit ist, manchmal schmeckt bitter. Aber wir müssen, wir wollen auch die Wahrheit sprechen. Nicht, weil eines Tages wir dann vor Gott stehen werden und dann Gott sagen würde, warum hast du nicht die Wahrheit gesprochen? Drum werden die, die mit Jesus wandeln, auch gehasst. Sie sind gehasst. Und darum, Menschen, die über Jesus sprechen, gehasst sind, so wie Jesus selber gehasst war. Auch Petrus wurde gekreuzigt. Er war ein Märtyrer. Aber er sagt, ich bin es nicht würdig, so gekreuzigt zu werden wie mein Herr. Kreuzigt mich ab, verkehrt herum, Kopf nach unten. Petrus hat klar die Wahrheit gesprochen. Er hat auch gesagt, wir sollen nicht wie Hunde sein, die zurück zu ihren Gekotze gehen. Seid nicht wie einer, der schaut sich Pornografie auf dem Cellphone oder auf dem Computer an und dann gehen sie und bekennen es, machen es recht und gleich danach gehen sie wieder zu denen zurück. So eine Person ist wie ein Hund, der immer wieder zu seinem Gekotzten zurückgeht. So einer beschmutzt sich immer wieder selber. Das ist ein schlechter Geruch in den Augen Gottes. Das ist das Leben von Sodom und Gomorra. Nun, Jesaja 59 lesen wir. Ihre Hände sind voller Blut, befleckt, aber unsere Hände sollen rein sein, rein vor Gott. Und vielleicht ein Mädchen, das die sagt, sie ist eine Jungfrau, aber sie ist geplagt in der Nacht. Und dann kommen diese Tokolos in der Nacht zu ihr. Aber die bekennt das gar nicht. Junges Mädchen oder Mutter, wer auch immer. Aber wenn sie kommen und dies ans Licht bringen, zum Blut Jesu, und dann gereinigt werden, dann können sie ganz und gar davon frei werden. Und jetzt Kapitel 3, Vers 1. Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Mit welcher Liebe hat uns der Vater nicht geliebt? Er hat seinen eingeborenen Sohn gesandt, sodass auch wir Kinder Gottes sein sollen. Gott hat uns mit einer großen Liebe geliebt, so sehr, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gesandt hat, um zu erretten, sodass wir Kinder Gottes sein sollen. Und dann, genau da haben wir dann das Zeichen an uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und andere können Zeugnis davon ablegen und sagen, wahrlich, diese Person ist ein Kind Gottes. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn wir zum Himmel kommen und wenn wir ihn sehen und er hervorkommt, werden wir so sein, wie er ist. Wie erstaunlich das doch sein wird, wenn wir unseren Herrn und Meister sehen und wenn wir unsere Kronen empfangen, wenn wir auf dem Thron mit ihm zusammensitzen werden. Weil die Bibel sagt ja, die siegreich sein werden, die werden mit ihm auf dem Thron sitzen. Wie groß ist dieser Thron? Wenn man vorstellt, wie groß die Welt ist, dass all die, die überwunden haben, werden mit Christus auf dem Thron sitzen. Die haben diese Hoffnung, dass sie siegreich sind, so wie er siegreich ist. Und weil sie siegreich sind, werden mit ihm auf dem Thron sitzen. Vers 3. Und ein jeglicher, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich gleich, wie jener rein ist. Hört ihr das? Jeder, der diese Hoffnung in sich hat, der reinigt sich gleich, wie jener rein ist. Oder der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich gleich, wie jener rein ist. Wenn du damit beschäftigt bist, dich zu reinigen, die Sünde zu bekennen, dann hast du diese Hoffnung, dass wenn er kommen wird, du sein wirst, wie er ist. Hast du noch diese Hoffnung in dir oder hast du die Hoffnung schon verloren? Aber die, die Hoffnung haben, die werden sich auch weiter reinigen. Vers 4. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und gleich Vers 13. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Hier kommt dann die Liebe der Brüder hervor. Die Liebe, die wir als Brüder haben sollen. Und ihr, die ihr zuhört, merkt, das ist, worauf ich hinausgehe. Das ist sozusagen eine Unterweisung, eine Lektion zu lehren. Dann steht noch, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Vers 13. erlebt ihr das nicht vielleicht in der eigenen Familie, wenn ihr euch von der Sünde abwendet, den alten Lebensstil ablegt und jetzt den Herrn dienen wollt? Sind da nicht vielleicht welche in der Familie, die dich jetzt plötzlich hassen, die gegen dich gehen? Vers 15. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Hört ihr dies, Geschwister? Wenn du deinen Bruder hasst, dann bist du ein Totschläger. Du hast ihn ermordet. Lasst uns das mal wiederholen. Vielleicht hast du das noch nicht verstanden. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger. Und ein Totschläger hat das ewige Leben nicht bleibend in sich. Hört zu und verdreht auch das nicht, was wir gesagt haben. Geh jetzt nicht zu deinem Bruder, den du gehasst hast, und sagst, oh, die ganze Zeit habe ich dich gehasst. Nein, tu das nicht. Geh du mal zu einem Seelsorger. Oder du rufst einfach eine Seelsorgnummer an, wenn du ihn nicht persönlich sehen kannst. Und hör nicht auf einen, der jetzt vielleicht sagt, weil wenn du das tust, du bist fast wie ein Junge. Wie ein Junge, wenn er zu einem Mädchen geht und sagt, oh, ich will meine Sünde bekennen, ich liebe dich, aber tut mir so leid, dass ich dich Liebe und so herum, das ist doch alles ein Märchen, wenn du so Sachen in Ordnung bringen willst. Hör nicht auf das und geh zum Jungen und bekenne es, dass du ihn lieb hast. Das ist nicht das Evangelium, was wir empfangen haben. Du als Junge, dass du zum Mädchen gehst, oh, ich muss bekennen, dass ich dich liebe. Nein, das reißen wir zurecht. Das ist nicht richtig. Nein. Sag nicht, es ist der Herr, der mir das sagt, dass ich das tun soll. Und das ist der Teufel, der das dir einsagt. Das ist ein anderes Evangelium. Du kannst auch nicht zu deiner Frau sagen, ich habe dich immer gehasst. Wenn du als Ratgeber oder als Seelsorger solch einen Rat gibst, dann missleitest du die Kinder Gottes. Oh, der Junge kam zu dem Mädchen. Oh, ich bin so geplagt über diese lustvollen Gedanken. Die ganze Nacht kann ich nicht schlafen wegen diesen Gefühlen und Gedanken. Nein, das ist ein anderes Evangelium. Das kommt von der Hölle, direkt von der Hölle. Tu nicht solches. Ein jeglicher, der seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger. Und so einer, der hat das ewige Leben nicht bleibend in sich. Ihr habt gehört, was ich am Anfang gesagt habe, wo ich von einem bestimmten Prediger gehört habe, wo er zu seiner Gemeinde gesagt hat, oh, besonders auch zu den Frauen, wenn sie ihre Perücken aufsetzen, dass sie es im Gebet tun sollen. Hört genau zu, was Kapitel 4, Vers 1 steht. Geliebte, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Wir müssen die Geister prüfen in der Zeit des Antichristen, ob der Geist von Gott ist oder nicht. Vers 2. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von welchem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Und das ist der Zeit, in der wir sind, in den letzten Tagen, wo die Tagen des Antichristen, wo Menschen kommen, die sagen, die sind Propheten, Prediger, aber sind sie falsche Propheten. Früher hat man immer gesagt, Prediger, jetzt sagt man Propheten, jetzt sind sie Prediger. In Vers 4, da steht, Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist größer als der, der in der Welt ist. Gott ist groß, wenn er in dir ist, dann wandelst du mit jemandem, der groß und mächtig ist und erstaunlich ist. Er wohnt in deinem Herzen. Niemand kann den Herrn Jesus aus deinem Herzen herausnehmen. Wir sind zu Gottesdiensten gegangen, schwierige Zeiten. Da war ein Zelt, uns war es eigentlich verboten, dorthin zu gehen. Aber Gott war in uns und sie konnten ihn nicht aus unseren Herzen herausnehmen. Und wir sind dann heimlich zu diesen Gottesdiensten in das Zelt gegangen. Manche wurden sogar geschlagen, weil sie zu Gottesdiensten gegangen sind. Aber weil sie den Herrn Jesus in ihren Herzen aufgenommen haben, konnten sie sie nicht rausbekommen. Sie wollten dort sein. Du gehst mit einem, der groß ist, weil du mit Gott wandelst. Und Vers 6. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Ach du, der du jetzt zuhörst, wenn du Gott kennst, dann wirst du diese Botschaft verstehen, so wie ich jetzt zu euch spreche. auch wenn es an anderen Sonntagen gepredigt wird oder unter der Woche. Wenn du Gott kennst, wirst du die Botschaft hören und es verstehen. Und dann geht es weiter. Und wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht, der versteht uns nicht. Weil diese Person nicht zu Gott gehört, darum versteht sie uns nicht. Vielleicht bist du geplagt, als du jetzt, während du hörst, ich höre die Botschaft, aber ich verstehe eigentlich nicht, um was es wirklich geht. Dann prüf dich, prüf dein Herz. Wie sieht's aus, wenn du jetzt nicht verstehst, wirst du dann den Herrn Jesus verstehen, wenn er erscheinen wird? Gehörst du zu Gott? Das hat mich wirklich angerührt, wo es heißt, wenn ihr von Gott, aus Gott geboren seid. Aus Gott geboren. Wenn wir uns bekehren, wenn wir uns zu Gott wenden, sind wir wiedergeboren, aus Gott geboren. Gott hat uns sozusagen geboren. Wenn wir aus Gott geboren sind, wie kann dann noch Hass in uns sein oder dass wir uns nicht gegenseitig lieb haben? Wie kann das dann noch sein? Dass ich als schwarzer Mann eine Diskriminierung oder Apartheid gegen einen weißen Bruder habe. Welche Art Jesus habe ich in meinem Herzen als schwarzer Christ, wenn ich etwas gegen meinen weißen Bruder hätte? Nun sag mir, der du dich Christ nennst, der du weiß bist. Du nennst dich Christ, aber du hast noch etwas gegen deinen schwarzen Bruder, weil er schwarz ist? Wie wirst du mit, wenn du mit deinem schwarzen Bruder in denselben Himmel gehen wirst, wenn du Christus im Herzen hast? Das ist ein Gott, ein Himmel, eine Hölle, ein Satan. Oder auch wenn du in die Hölle gehst, wie kannst du dann zusammen mit den anderen gehen, wenn du gegeneinander bist? Aber hast du diese absolute Einheit mit deinen Mitchristen, so wie Gottes Wort sagt, dass wir eins sein sollen? Zum Beispiel, wenn das Auto von Pretorius einen Unfall hat, soll ich ein Mitgefühl haben und es tut mir leid, dass dir das geschehen ist. Und dann siehst du vielleicht eine Person, einen Mitchristen, der ein anderes, besseres Auto fährt, dass du dich mit ihm freuen kannst, dass du so ein Auto haben kannst. Nicht, dass du eifersüchtig bist und sagst, oh, ich wünschte, hätte einen Unfall, dass das Auto beschädigt oder kaputt ist. Und wenn mein Bruder, meine Schwester nicht gesund sind, dass ich Mitgefühl habe und das Wunsch habe, dass sie doch bald wieder besser geht. Das ist das Zeichen, dass du auch wahrlich ein Kind Gottes bist. Stell dir selber diese Frage. Hast du dieses Zeichen, dass du wahrlich ein Kind Gottes bist? Die, die die Hoffnung in sich haben, die reinigen sich so, wie er rein ist. Die werden sich täglich reinigen, Tag und Nacht. Dass wenn er erscheinen wird, und dass wir dann so sind, wie er ist. Die, die sündigen, die in die Schlemmen oder in der Gottlosigkeit schlemmen, hast du dich schon im Spiegel vom Gottes Wort gesehen, dass du sehen kannst, wo du stehst, wie dein Leben aussieht? Hast du schon die Ecken deines Herzens durchsucht, wie du vor Gott stehen wirst? Nun, ihr habt gehört, wenn du deinen Bruder hast, bist du ein Mörderer, ein Totschläger und das ewige Leben ist nicht in dir. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Bitte hilf uns auch, Herr. Mögen wir in deinem Weg wandeln, so wie wir es sollen. Herr, wenn wir sehen und etwas in uns finden, was nicht recht ist, dass wir es in Ordnung bringen. Weil, Herr, wir haben ja gehört, dass die, die in sich diese Hoffnung haben, die reinigen sich. Amen.